Die Grundlage für die Predigt heute ist der Psalm 27. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft. Vor wem sollte mir grauen? Wenn die Übeltäter an mich wollen, um mich zu verschlingen, meine Widersacher und meine Feinde, sollen sie selber straucheln und fallen. Wenn sich auch ein Heer wider mich lagert, so fürchte sich dennoch mein Herz nicht. Wenn sich Krieg wider mich erhebt, so verlasse ich mich auf ihn. Eines bitte ich vom Herrn, das hätte ich gerne, dass ich im Hause des Herrn bleiben könne, mein Leben lang zu schauen, die schönen Gottesdienste des Herrn und seinen Tempel zu betrachten. Denn er deckt mich in seiner Hütte zur bösen Zeit. Er birgt mich im Schutz seines Zeltes und erhöht mich auf einen Felsen. Und nun erhebt sich mein Haupt über meine Feinde, die um mich her sind. Darum will ich Lob opfern in seinem Zelt. Ich will singen und Lob sagen dem Herrn. Herr, höre meine Stimme, wenn ich rufe. Sei mir gnädig und höre mich. Mein Herz hält dir vor dein Wort. Ihr sollt mein Antlitz suchen. Darum suche ich auch, Herr, dein Antlitz. Verbirg dein Antlitz nicht vor mir. Verstoße nicht im Zorn deinen Knecht. Denn du bist meine Hilfe. Verlass mich nicht. Und tu die Hand nicht von mir ab, Gott, mein Heil. Denn mein Vater und meine Mutter verlassen mich, aber der Herr nimmt mich auf. Herr, weise mir deinen Weg und leite mich auf ebener Bahn um meiner Feinde willen. Gib mich nicht preis dem Willen meiner Feinde, denn es stehen falsche Zeugen wider mich auf und tun mir Unrecht ohne Scheu. Ich glaube aber doch, dass ich sehen werde die Güte des Herrn im Lande der Lebendigen. Harre des Herrn, sei getrost und unverzagt und harre des Herrn. Lasst uns gemeinsam beten und dazu aufstehen, wenn es möglich ist. Danke, lieber Vater, dass wir an diesem Sonntag als Gemeinde vor dir stehen dürfen und uns einklinken dürfen in den weltweiten Gottesdienst. Wir loben und preisen dich, unserem Gott, unseren Schöpfer, unseren Tröster und unseren Vater. Danke, Herr Jesus, dass du der Grund unserer Freude bist, dass du unsere Stärke bist, dass du unser Heiland bist. Und vielen Dank auch für dein wunderschönes, lebendiges Wort. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Vielen Dank, dass wir diese starken Worte beten dürfen, dass wir sie voller Vertrauen und Überzeugung aussprechen dürfen. Herr, und du siehst die Situation, in denen wir uns doch fürchten, in dem wir uns ablenken lassen, nicht auf dich schauen. Und wir bitten dich, dass du uns stärkst, dass du unseren Glauben stärkst, Herr, dass wir auf dich schauen dürfen, dass du uns hilfst dabei. Dank dir, dass du uns heute Morgen auch stärken möchtest mit deinem Wort. Und wir bitten dich, dass du Andreas segnest, dass du ihm Vollmacht gibst, uns dein Wort auszulegen, dass du unsere Herzen aufmachst, damit wir es bewahren. Und wir wollen dir auch danken für jeden, der jetzt mit dabei ist im Livestream. Wir danken dir für unsere Kinder, für den Kindergottesdienst, Herr, und bitten dich für die Mitarbeiter, dass du sie gebrauchst, Herr, damit unsere Kinder dich kennenlernen dürfen. Und wir möchten auch für unsere Geschwister einstehen weltweit, die es nicht so gut haben, sich in Freiheit zu treffen und für die dieses Wort ganz besonders auch gilt, Herr. Wir bitten dich, dass du ihren Glauben stärkst. Und dank dir dafür. Und wir wollen auch für unsere Geschwister und im Israel und für dein Volk einstehen und dir danken, dass du auch deine schützenden Hände über ihn hältst, Herr. Du bist unser Gott, du bist unser König, du bist unser Heiland. Amen.
Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft. Vor wem sollte mir grauen? Wenn die Übeltäter an mich wollen, um mich zu verschlingen, meine Widersacher und Feinde, sollen sie selber straucheln und fallen, wenn sich auch ein Heer wider mich lagert, so fürchtet sich dennoch mein Herz nicht. Wenn sich Krieg wider mich erhebt, so verlasse ich mich auf ihn. Boah, der fängt stark an. Boah, der fängt richtig stark an. Das ist schon ein ganz besonderes Paket, mit dem hier der 27. Psalm an den Start geht. Das fängt richtig gut an. Und wir kennen ja den Autor. Wir kennen ihn ja. Wir kennen ja von ihm so viel wie nur von ganz wenig anderen, die uns in biblischen Kontexten da begegnen. Wenn von David die Rede ist, da haben wir ja ein Riesensortiment an Texten, Erfahrungen, Berichten, natürlich insbesondere auch innerhalb der Psalmen einen ganz reichen Schatz aus dem geistlichen Leben dieses Mannes. Und jetzt im 27. Psalm, boah, da ist er besonders stark. In diesem Starterpaket, da fängt er einmal mit der doppelten Nennung des berühmten Gottesnamens des Jahwe namens an. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft. Vor wem sollte mir grauen? Und er hat natürlich auch diese wunderschönen Possessivpronomen drin. Das alles gilt ihm. Es ist mein Licht, es ist mein Heil. Es ist natürlich auch der, der meines Lebens Kraft ist. Alles gehört mir. Er ist mit drin. Und er ist natürlich auch der, der hier völlig neue Gottesnamen einführt. Gott, das Licht, ist in der Weise einzigartig, wie das hier David macht und ihn mit hineinnimmt. Und dann werden natürlich auch die Dinge genannt, die schwierig sind, Furcht, Grauen, aber das scheint alles nebensächlich zu sein. Der geht da durch, das ist schon stark. Da gibt es Übeltäter, Widersacher, Feinde, ein Heerkrieg. No problem, der zieht das durch. Heiliger Trotz, sagt der eine Ausleger. Eine unerschütterliche Ruhe, der nächste. Kraftvoll kühne Glaubensgewissheit, der Übernächste. Können Sie weitermachen? Die kommen alle in Strahlen, wenn Sie am Psalm 27, 1 bis 3 dran sind, bei diesem wunderschönen Starterpaket. Das fängt ja richtig gut an. Oder ist das gar nicht der Anfang? Ist das gar nicht der Anfang? Ah, ich weiß, das sind Sie jetzt nicht unmittelbar drauf gekommen. Aber natürlich seit 2000 Jahren das Heer der Ausleger. Wir stehen ja auf Schultern. Wir fangen ja nicht bei vorne an. Und tatsächlich gibt es eine große Linie der Auslegung, die sagt, das ist das Ende, das am Anfang steht. Und das ist bewusst gemacht. Es gibt auch natürlich auch einen schönen Fachausdruck für all die Fachwörter. Lieben, man ist ein Hysteron-Proteron. Ein Hysteron-Proteron ist, das Spätere sage ich zuerst. Das ist eine rhetorische Form. Ich bringe aus ganz bestimmten Gründen das Ergebnis an dem Anfang. Das muss man mal durchdenken. Denn die andere große Linie vom Psalm 27, das ist die sagt, das ist doch nicht ein Psalm. Das sind doch mindestens zwei Psalmen. Denn wir haben ja, das bemerkt man ja beim Lesen, einen bemerkenswerten Bruch in der Mitte. Spätestens nach Vers 6 denkt man, was ist denn los, David? Du warst doch so gut drauf. Die doppelte Nennung des Gottesnamens, du hast da die Possessivpronomen reingehauen. Man hat den Eindruck gehabt, es gibt überhaupt nichts, was irgendwie dir Schwierigkeiten bereiten könnte. Und dann ab Vers 7 so ein bisschen Gewinsel, so ein bisschen ganz anders. Die Sprechrichtung ändert sich, er tritt nicht mehr so auf nach dem Motto wie in Vers 1 bis 3, sondern Herr, höre meine Stimme, wenn ich rufe, sei mir gnädig. Ja, wo ist er denn jetzt? Wo ist denn der David von 1 bis 3? Und die einfachste Antwort war, wir machen zwei Psalmen draus. Wir machen zwei draus. Sie haben die irgendwann zusammengebeppt und jetzt haben wir halt den 27. Paket. Nein, das machen wir natürlich nicht. Manche sagen sogar, es sind eigentlich drei Psalmen. Dann wird es wirklich kompliziert. Dann macht man ja so einen Schnippelkram draus. Nein, Psalm 27 ist so, wie er gedacht ist. Aber tatsächlich, das ist schon stark, dieses Hysteron-Proteron. Das Spätere zuerst. Und das ist natürlich für unsere Auslegung enorm wichtig. Ernst Moritz Arndt hat es einmal so formuliert, vor dem Menschen ist er ein Adler und vor Gott ein Wurm. Also vorne tritt er so auf, bam, und natürlich dann, wenn er intern spricht, ab Vers 7, dann ist natürlich was ganz anderes dran. Das ist ein Psalm mit ganz ungewohnter Reihenfolge, mit bewusst gewählter, in Anführungszeichen, falscher Reihenfolge. Da setzt einer das Ergebnis nach vorne und das will uns natürlich etwas sagen. Wenn einer ganz bewusst weiß, wie man es eigentlich macht und was das Ergebnis ist und uns dann das Ergebnis zuerst sagt, dann ist quasi schon die Botschaft in der Reihenfolge des Textes uns gegeben. Was haben wir denn hier? Was haben wir denn im Psalm 27? Wir haben im Psalm 27 natürlich eins von diesen herausragenden Glaubenszeugnissen des Alten Bundes, von diesem Modell, wie man glauben kann, darf und muss, in diesem David. Ja, tatsächlich. Und das, was hier in diesem Psalm 27 kompakt drin ist und auch besonders in der Reihenfolge hingestellt ist, das zeigt uns, was alles und noch viel mehr, aber das reicht ja schon mal, die Dosis, was alles zum Glauben dazugehört. Die Kirchenlateiner, die sich natürlich auch mit dem 27. Psalm beschäftigt haben, die haben das dann so schön aufgedröselt. Die sprachen zuallererst von der Fides Triumphans. Fides, der Glaube, Fides Triumphans. Das sind die Verse 1 bis 3, da wären sie auch drauf gekommen. Na? Das ist triumphierender Glaube. Da bin ich beim Ergebnis, da bin ich am Ziel, da bin ich am Sieg. Das ist die erste Passage, die Verse 1 bis 3. Und die Verse 4 bis 6, das große, wunderschöne Mittelstück, das ist Fides Secura, der geschützte, der gesicherte, der bewahrte, der gehaltene Glaube. Da, wo der Glaube seine Mitte hat, wo der Glaube tatsächlich sein Fundament hat, das ist die Mitte in diesem Psalm 4 bis 6. Aber es gehört auch die Fides Supplex, das Flehende, das Bittende, Glauben mit dazu. Das sind die Verse 7 bis 14. Diese ganzen Glaubenssorten, die machen's aus und wie die jetzt zusammenhängen, was das für uns bedeutet, die wir heute, morgen, übermorgen glauben wollen, glauben werden, vertrauen wollen, das ist der Sinn vom 27. Psalm. Also, das Ergebnis am Anfang, das ist erstes, natürlich ist überraschend, das Ergebnis am Anfang, der triumphale Schluss am Anfang, das starke Geheimnis in der Mitte und das Notvolle davor, trostvoll danach. So gehen wir den 27. Psalm an. Der triumphale Schluss am Anfang. Mann, ist der gut. Was will uns denn David und nicht nur David, letztendlich der lebendige Gott, durch diese bewusste Reihenfolge, Änderung, durch dieses Hysteron, Proteron tatsächlich sagen und mitteilen? Es steht schon am Anfang fest, wie das ganze Ding aufhört. Das ist natürlich wichtig. Es steht schon am Anfang fest, wie das ganze Ding aufhört. Es kommt Fides Triumphans. Das ist nicht so, dass ich das im Moment weiß, wo ich das lese. Es kann sogar sein, dass ich das mir erst wieder neu sagen lassen muss, eben durch den 27. Psalm und eben durch den Anfang am 27. Psalm. Muss das mir gesagt werden, der ich gerade nicht in der Fides Triumphans drin bin, sondern vielleicht in Fides Supplex, im bittenden, flehenden Glauben. Ich brauche am Anfang das Wissen des Glaubens, wie das ganze Ding aufhört. Und es hört eben nicht mit Fides Supplex auf, mit dem bittenden, flehenden, verzweifelnden, durchgequälten Glauben, sondern es hört auf mit Fides Triumphans. Und das muss ich am Anfang wissen. Keiner wird zu Schanden, sagt derselbe David zwei Psalmen vorher. Keiner wird zu Schanden, der auf Gott hart. Das kann man ja zwischendurch, je nachdem, wo man gerade da so drin steckt, auch mal vergessen, richtig? Ja, das kann man mal vergessen. Und man kann es nicht nur mal vergessen, sondern man kann es zwischendurch auch nicht mehr festhalten, weil es so dunkel wird, weil es so lang, weil es so schwierig, weil es so problematisch aussieht in den unterschiedlichen Feldern, durch die wir da uns durchquälen müssen und in die eins von uns hineingeführt werden, in ihrer Glaubensgeschichte, dass man nie und nimmer auf die Idee käme, an den Anfang seines Gebetslebens Psalm 27, 1 bis 3 zu setzen, weil man sagt, in der Stimmung bin ich jetzt gerade gar nicht. Ich bin in der Stimmung 7 bis 16, aber nicht 1 bis 3. Und jetzt ziehst du mir, mein Gott, merken Sie, jetzt ziehst du mir, mein Gott, die Fides Triumphans ganz brutal nach vorne, obwohl mir nach Fides Triumphans überhaupt nicht zumute ist. Und Gott sagt, ja, das mache ich doch, weil ich dich so furchtbar lieb habe. Du brauchst jetzt, wo du noch mitten in der Fides Supplex bist, mitten in dem bittenden, flehenden Ring, jetzt brauchst du diesen Trost und diesen Zuspruch, dass das Finale, das wird das Ergebnis sein. Was spüren Sie denn? Sie spüren doch bei David hier in diesen ersten drei Versen so ein bisschen Römer 8 Luft. Das ist doch im Grunde genommen eine alttestamentliche Form von Römer 8. Da steht ja auch so einer ein bisschen trotzig, kühn da, wo man denkt, ein bisschen Luft rauspausen, das ist ganz ähnlich. Gott ist für uns, wer kann dann noch wider uns sein? Er hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern hat ihn für uns all dahin gegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schicken? Wer will denn die Auserwählten Gottes in irgendeiner Art und Weise beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Wer will verdammen? Christus, Jesus, dir. Und jetzt können die alle kommen, diese ganzen Gefährder meiner ganz besonderen Beziehung, nämlich Trübsal, Angst, Verfolgung, Hunger, Blöße, Gefahr, Schwert, her damit, kein Problem, denn ich bin gewiss. Da denn ich bin gewiss, dass weder Leben noch Tod, Engel, Mächte, Gewalten, gegenwärtiges, zukünftiges, hohes, tiefes, noch eine andere Kreatur entscheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Das ist die neutestamentliche Variante von Psalm 27. Und der Typ, der das geschrieben hat, genau der Typ, der das geschrieben hat, derselbe Mann kann in 2. Korinther 1 sagen, wir waren so dermaßen verzweifelt, dass wir am Leben zu verzagen drohten, dass wir denken, das war's jetzt. Und merken wir, da ist Fides Supplex und da ist hier Fides Triumphans. Und ich darf das wissen, dass ich ganz bewusst den Schluss am Anfang brauche. Ich brauche den Schluss jetzt, gerade wo ich in der Soße drin stecke. Jetzt brauche ich's. Nachher, dann läuft das Ding von selber. Wenn du durch bist, bist du von selber in 1-3. Ja, logisch. Wenn du erst mal raus bist, wenn du erst mal vor dem lebendigen Thron Gottes stehst, dann brauchst du nicht nochmal eine Aufforderung, mit Fides Triumphans aufzutreten. Das kommt dann schon von selber. Jetzt brauchen wir Fides Triumphans Zusagen. Natürlich können wir das aus dem Leben des David, wir haben ja viel Material von ihm, übertragen. Sie kennen ja mit mir diese Passagen dieses Mannes. Bis der endlich König war, war das halbe Leben ja rum. Das war ja irre. So genial diese Salbung von Samuel auch war. So dramatisch und notvoll waren die Jahre danach. 1. Samuel 16, wow, gesalbt. 1. Samuel 17, bam, in diese Phase der Saul-Jahre. Und aus der Saul-Ära stammen unglaublich viele Psalmen. Mit welchem Tenor? Fides Supplex. Bitte hilf mir, bewahr, pass auf, ja, bam, bam, bam. Und jetzt kommt vorneweg 1. Samuel 16. 1. Samuel 16 sagt Fides Triumphans. Ich habe dich gesalbt und das ziehe ich durch. Und dann steht der Mann in 2. Samuel 1, 2, dann da und wird gekrönt. Das ist das, was vorneweg. In 1. Samuel 16 steht, damit 1. Samuel 17 fortfolgende durchgehalten werden. Natürlich hat Spurgeon recht, wenn er sagt, man muss das schon dreimal lesen. Man muss einmal lesen für David, das haben wir jetzt getan. Man kann auch die Absalom-Krise oder man kann die Bathseba-Not, man kann das alles in den besonderen Kreislauf der Glaubensfarben von Psalm 27 mit hineinnehmen. Aber Spurgeon hat recht, wenn er sagt, wir müssen es auch auf Jesus lesen. Wenn du es auf Jesus liest, was im Psalm 27 steht, dann landest du mit mir unter anderem im Garten Gethsemane. Genau in diesem Geschmack. Auf der einen Seite steht er nach dem Garten Gethsemane da, und bietet die Stirn wie 27, 1-3 denen, die ihn da gefangen nehmen wollen. Man denkt, es ist ja unglaublich, wie der da steht. Obwohl er weiß, was jetzt kommt und was das für ihn bedeutet. Und gleichzeitig haben wir doch auch die Innenseite. Wir sehen diese Fides Secura, dieses geschützt seinem lebendigen Gott und Fides Supplex, die bittende, flehende Form des Glaubens. Herr, wenn es irgendwie möglich ist, dann möge dieser Kelch an mir vorübergehen. Ja, und klar. Es gilt nicht nur einem David, es gilt nicht nur natürlich in der Auslegungsmitte einem Jesus gilt, es gilt allen Glaubenden. Alle Glaubenden dürfen in dieser Römer 8 Welt jetzt schon unterwegs sein. Das wird ihnen gesagt als Trost, nicht zum Ärgern, sondern als Trost. Es wird ihnen gesagt als prophetische Größe, es wird ihnen gesagt als eine Zusage des lebendigen Gottes und dass dieser Bekenntnishorizont in unser Leben hineinkommt. Das ist gut. Hüsteron, Proteron, das Letzte zuerst. Und natürlich, nehmt euer Leben, nehmt eure Biografie. Ihr habt es ja tatsächlich auch so erfahren. Fides Triumphans kommt. Hätte man in verschiedenen Passagen meiner Biografie nicht gedacht. Da gab es Phasen, wo ich gedacht habe, das war's jetzt. Deckel drauf, aus, Feierabend, Schluss, Ende. Es geht nichts mehr, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, es gibt keine Perspektive mehr. Und Gott sagt, Hüsteron, Proteron, du wirst uns mal dastehen und sagen, der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft, vor wem sollte mir grauen? Und du denkst, nee, jetzt gerade tue ich das gar nicht. Und Gott sagt, das weiß ich doch, aber du musst es jetzt hören, jetzt musst du es hören. Und dann erinnert euch an die Passagen, wo plötzlich Fides Triumphans ganz einfach, ganz leicht war. Wo wir starr standen und sagten, mein Gott, das hast du hast es tatsächlich gemacht. Du hast das gepackt, du hast das wirklich hingekriegt in einer bestimmten Situation, einem bestimmten Abschnitt eures und meines Lebens. Und natürlich, das wissen wir, das gilt ganz individuell. Immer verstärkend, immer vertiefend bis zu diesem genialen Moment, auf den wir alle zumarschieren, alle. Wir alle laufen auf den Moment der Offenbarung von Fides Triumphans zu. Nur einen ganz kleinen Moment, stellt es einen ganz kleinen Moment an, wenn du, wenn sie, wenn ich mit unserem eigenartigen, schwierigen, komplexen Leben, das wir da geführt haben, wenn wir tatsächlich da sind. Sag mal, zwischendurch hatte ich nicht gedacht, dass ich jemals vor deinem Thron ankomme, aber tatsächlich, du hast das hingekriegt. Dann steht natürlich das da, der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich denn fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft, vor wem soll ich mich alle kommen? Ich bin gewiss, nichts wird mich scheiden von der Liebe Gottes. Und das, was Fides Triumphans ausmacht, gilt nicht nur individuell, sondern es gilt grundsätzlich. Bitte, wenn ihr Freude habt, denkt's durch, wenn ihr die verschiedenen Nachrichtenportale durchscrollt. Wenn die verschiedenen Gewitterfronten durch eure Seelen hindurchziehen, wenn euer Geist an ganz eigenartige Wege geht, wenn ihr die nächsten Jahre an nächste Zeiten denkt, dann denkt daran, dass das Hysteron Proteron da steht. Das Letzte zuerst, und zwar mit Absicht. Sonst kannst du dir doch die Kugel geben. Du musst doch wissen, geistlich wissen, Fides Triumphans steht am Ende da. Und das brauche ich jetzt am Anfang, damit ich mit einem aufrechten Blick nach vorne gehen kann. Nicht auch ein bisschen positives Denken, oder es wird schon irgendwie werden, oder sonstige blöden Sprüche, sondern weil der allmächtige Gott das gesetzt hat. Glaube triumphiert. 1. Johannes 5. Der Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, gedeckt durch die Worte des lebendigen Gottes. Ich brauche diesen Schluss jetzt am Anfang. Ich könnte mir denken, dass eine ganze Reihe da sind, hier in diesem Raum, und die irgendwie zuhören, mit dabei sind, die sagen, wenn du wüsstest, wie viel Fides Supplex bei mir gerade da ist, würdest du nicht so großkotzig von der Fides Triumphans sprechen. Ich kann nur so in Anführungszeichen großkotzig von der Fides Triumphans sprechen, weil es hier drin steht. Und weil Gott mit Absicht die Reihenfolge ändert, damit du, genau du, in der Fides Supplex heute weißt, Triumphans kommt. Ich brauche das. Ich brauche heute in meiner Not, in meiner Spannung, in meiner Einsamkeit, in meiner Angst, in meiner Hoffnungslosigkeit den Schluss am Anfang mit Absicht gemacht. Natürlich nähern wir uns dem Mittelstück, diesem starken Geheimnis in der Mitte. Und beim starken Geheimnis in der Mitte landen wir bei dem, was wir in so vielen Texten von David erfahren. Dass bei all dem, was diesem Leben dieses Mannes ihn beschäftigt, was ihn hochgezogen und runtergerissen hat, was für eine mühsame Passage war, es immer ein ganz besonderes Personalgeheimnis ihn umgeben hat. Nämlich seine unmittelbare Nähe zum lebendigen Gott, die in seiner Sprache zum Ausdruck kommt, wenn er vom Haus Gottes spricht. Das Haus Gottes ist für ihn diese Chiffre, dieses Synonym, diese Größe, die er nicht nur einfach mit einem Gebäude verbindet, sondern Haus Gottes steht für ihn, für diesen Wohnort Gottes, wo ich, der Mensch, mit ihm, dem lebendigen Gott, tatsächlich zusammen sein darf. Der Quellort, das Zuhause. Psalm 23, Vers 6 im Psalm 27 implementiert, heißt es dann. Oder das bei Gott sein, der Schutz, der permanente Wohnort, der Zugang. Ach, die Vokabeln sind die Fülle. Darum geht's. Ich, du, wir in unserem Glauben dürfen mit dem Christus verbunden sein. Wie sagt das hier David? Er sagt das so, indem er uns das deutlich macht in Vers 4. Eines bitte ich vom Herrn. Eines. Eines bitte ich vom Herrn heißt nicht, alles andere ist egal, sondern ich habe eine Prio. Das, was ich auf jeden Fall will, Klammer auf, was auf jeden Fall auch erhören wird, Klammer zu. Was ich auf jeden Fall will, ist egal, wie es mir geht. Eine unmittelbare Nähe meines Lebens in der Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Da bin ich verortet. Da bin ich verwurzelt. So wie es im zweiten Paulinischen Gemeindegebet im Epheserbrief heißt. Da bin ich und da gehe ich nicht einfach weg. Da bin ich, eins bitte ich vom Herrn, das hätte ich gern, dass ich im Haus des Herrn bleiben könne mein Leben lang. Wer ein bisschen Ahnung hat, der weiß, mit dem einen Tempel war es ja zur Zeit des David noch gar nicht so wild. Da stand ja noch dann da die eine Hütte und das andere rübergebracht. Das waren zwei verschiedene Orte und der Tempel war gar noch nicht fertig. Das kam erst bei Salomo. Das heißt, wir merken, es geht um diese Chiffre, um dieses Synonym. Ich darf mit Gott in seinem Haus zusammen sein. Und dort werde ich was erleben? Luther sagt, ich werde die schönen Gottesdienste betrachten. Das ist nett versucht, aber daneben, es heißt, dass ich die Lieblichkeiten Gottes, die Wohltaten Gottes, die Freundlichkeiten Gottes erlebe. Wir kommen in unserem ausgetrockneten Leben, in unserem ganzen mühsamen in die Gegenwart unseres Gottes und erleben in der Gegenwart unseres Gottes Freundlichkeiten, Zuwendungen, Gutes, Wohltaten. Das werde ich erleben, wenn ich bei dir bin, mein Gott, wenn ich in der Gemeinschaft mit dir bin, dann geht es mir gut. Das ist für mich wie eine Hütte, wie ein Zelt und um mich herum tobt es und stürmt es und ich werde vor allem, so lesen wir hier, auch deinen Tempel betrachten. Je nachdem, was Sie von Übersetzung haben, merken Sie, es ist gar nicht so einfach, das richtig hinzukriegen, denn das Wort, was da steht, meint, dass ich forschend, betrachtend, nachdenkend, nachsinnend in deiner Gegenwart bin. Das heißt, David weiß, dann, wenn er bei Gott ist, dann hat er diesen Hörraum erreicht. Er kann hören, er kann das wahrnehmen, was Gott ihm sagt. Das ist für ein riesengroßes Vorrecht und das führt am Ende dazu, dass sich mein Haupt erhebt. Jetzt erhebt sich mein Haupt, obwohl der noch mittendrin ist. Aber in der Erfahrung der Gottesgemeinschaft fängt er schon mal an, Lob zu opfern im Zelt und will singen und Lob sagen dem Herrn. Da haben wir diese Beschreibung, das ist eine der schönsten Beschreibungen für die Alltagstauglichkeit christlichen Glaubens. Das ist es. Da sind wir noch mittendrin, dem ganzen Zeug, was uns gerade so eben beschäftigt, was uns herausfordert, was an uns klebt, was wir zu bewältigen haben, was wir in unserem Kopf und Herz mit uns herumschleppen. Es ist noch nicht ideal, wir sind noch nicht bei der Fides Triumphans. Aber wir sind bei Fides Secura, wir sind geschützt, gesichert. Wo sind wir geschützt und gesichert? In der unmittelbaren Gemeinschaft mit ihm. Natürlich, klar, die spannende Frage ist, wie kriege ich das? Und da muss man zuallererst wissen, dass das steht mir zu. Das steht mir zu. Das ist etwas, was ich jetzt sagen muss, was wieder erwarten, ganz seltenen Fällen, der ein und andere Christ mal, wenn er sich ganz nett benimmt, erleben darf. Das ist mein Anrecht. Epheserbrief Kapitel 2. Ich habe Zugangsrecht zum Wohnort Gottes, ja selbstverständlich. Ich gehöre schließlich zur Familie. Ich bin nicht mehr Fremdlinge, sondern ich gehöre zu den Hausgenossen, bin mit hineingenommen in die Gottesfamilie. Ich darf das für mich in Anspruch nehmen. Ich darf das mitten in meinen Alltagswellen, die ich durchschreite, sagen, mein Gott, hier steht es drin, das war für den David Prio. Eines hätte ich gern und das ist auch für mich die Prio. Ich brauche diese unmittelbare Nähe, Gemeinschaft, Erfahrung jetzt mit dir. Komm bei mir an, komm bei mir an. Mit dem Hören, mit den Lieblichkeiten, den Freundlichkeiten von dir, mit dem Geschütztsein in der Gemeinschaft mit dir, im Erfahren, dass in allen Stürmen du jetzt schon für mich einstehst und im schon mal Anfangen des Lobpreises angesichts dessen, dass ich bei dir geschützt und gesichert bin. Es ist eine Entscheidung, die ich treffe. Es ist was willentlich und gleichzeitig ist es ein Geschenk. Haben wir es erlebt? Kann das sein, dass das deswegen manche Alltagsschlachten noch schlimmer, noch schwieriger, noch notvoller sind, weil Fides Secura von uns nicht in Anspruch genommen wird, weil wir irgendwo draußen stehen und uns wundern, dass es uns so furchtbar geht, wo wir eigentlich drinnen stehen sollten und geschützt sein sollten und wissen sollten, da gehören wir hin. Und ich darf in diesen Stunden, Tagen des Glaubens immer und immer wieder an diesen Schutzort gehen, an diese geheime Mitte des Lebens derer, die an Jesus Christus glauben. So, das ist es. Und jetzt kommt interessanterweise das Notvolle davor, das aktuell davor, trostvoll danach. Also jetzt wird in den Versen 7 bis zum Ende beschrieben, was gerade abgeht. Dem, der am Anfang die Fee des Triumphans zugesagt bekommt, so wird's enden. Der von sich weiß, ich lebe in der Fee des Secura, ich bin geschützt, ich bin gesichert, lebt jetzt gerade aktuell tatsächlich Fee des Suplex. Da geht's richtig ab. Da geht's richtig ab. Und das, was hier unser David erlebt, ist trostvoll an das Ende gesagt, im Wissen um Erstes und Zweites, damit man diesen Zustand, der jetzt gerade gilt, aushält und geistlich erleben kann. Wie macht das David denn? Wie durchschreitet er denn diese Nöte? Wie geht er denn vor? Hochinteressant, wie er startet. Er startet so, dass er sagt, mein Gott, ich erinnere dich oder ich sage noch einmal, es sind verschiedene Übersetzungsversuche, ich bringe vor dich dein eigenes Wort. Du hast gesagt, ihr sollt mein Antlitz suchen. Und nun ist auf der einen Seite natürlich dieses Antlitz suchen, das ist ein feststehender Begriff in der Bibel in unterschiedlichsten Varianten. Aber ihr werdet schon entdecken, dass eure Bibelübersetzungen euch da eine Fülle von Bibelstellen geben. Und wenn ihr die nachschlagt, dann ist manchmal nur das Suchen und nicht das Antlitz dabei. Manchmal betrifft sich das auf, ich suche Gott an sich. Aber das Antlitz suchen ist insofern nochmal eine Präzisierung, weil wenn ich Gottes Antlitz suche, dann sehe ich ja ihn. Also wenn ich mich so an einen Menschen heranmache, bis ich sein Antlitz sehe, das ist nochmal eine Verschärfung. Ich kann ja sagen, jemand ist da und der ist irgendwo hier. Oder ich weiß, dass es ihn gibt. Oder wenn ich sage, ich suche dein Antlitz, dann will ich diese unmittelbare Gemeinschaft mit ihm. Es ist das, was wir im Lied singen. Jesus, wir sehen auf dich. Ich muss dich jetzt sehen. Ich will dich in meiner Nähe haben. Und er erinnert Gott daran, dass ich das darf. Dass ich zur Familie gehöre, mitten in meinem ganzen Kämpfen, dass ich ihn erinnern darf, ich darf dein Antlitz suchen, ich darf diesen Gott Präsenz, der jetzt da ist, ich darf ihn mitten in meiner Not suchen. Ich suche jetzt, Herr, dein Antlitz. Gibt keinen Text, wo in dieser Nähe dreimal diese Antlitzform so kompakt vorkommt. Ihr sollt mein Antlitz suchen, darum suche ich auch dein Antlitz und jetzt verbirgt dein Antlitz nicht vor mir. Und dann ist er mit seinem ganzen Kampf tatsächlich in der unmittelbaren Nähe dieses Gottes in seinem Antlitz angekommen. Denn es geht ihm nicht gut. Es geht ihm einfach nicht gut. Und jetzt stehen wir bei diesem Phänomen, dass wir immer und immer wieder neu uns vergegenwärtigen müssen, damit wir, wenn wir in Schwierigkeiten, wenn wir in Nöten sind, wenn wir in diesem Boot des Sturmes sind, nicht noch darüber verzweifeln, dass es uns so geht, wie es uns geht. Dass das auch immer und immer wieder hineingelegt wird in das Leben, in die Biografien seiner Leute. Ich habe 2. Korinther 1 erwähnt, wie Paulus es ging, wo man sagen könnte, mein Gott, das muss doch alles nicht sein. Das kannst du doch jetzt mal anders machen. Du kannst auch diesem Paulus ein bisschen das Leben ein bisschen leichter machen. Warum quälst du denn so? Warum läuft das alles so? Warum ist das denn so schwierig? Warum machst du es alles so? Dann sind wir in dieser Warum-Maschinerie drin, die uns gar nicht gut und wir kommen da gar nicht richtig raus. Und dann macht Paulus in 2. Korinther 4 ja gerade noch weiter. Er sagt, mein ganzes Leben ist wie so ein Tontopf. Und der Tontopf ist jetzt nicht eine nette Dekoration, sondern ein Tontopf für was ganz Billiges. Der kriegt Macken, der kriegt Rissen, der wird fleckig, der fängt an zu lecken. Das ist einfach Schrott, das Ding. Und mein ganzes Existenzform ist nicht toll. Es ist zwar super, dass du mit deinem Schatz in mir drin bist, aber ich in meiner Personalität, ich habe zunehmend Tontopfcharakter. Das heißt, das Ganze ist nicht einfach nur lustig und ich gehe da fröhlich durch, sondern es gehört mit in das Leben der Jesus-Leute hinein, dass sie in Phasen hineinkommen, wo fides Sublex, bittender, flehender Glaube das Hauptkennzeichen ist. Und das wollen wir nicht. Das wollen wir einfach nicht. Wenn wir uns aussuchen könnten, welche Glaubensfarbe wir gerne hätten, ja, das ist sehr einfach. Das ist ja logisch. Fides Triumphans sowieso her damit, kann man gar nicht genug von kriegen. Ich stehe da, maskulin, kühn, fest, oder ich glaube, selbstverständlich, Akathema, ja, oder eben auch noch wie das Sikurka, das geht auch noch, geschützter, glaube, ich bin bei Gott geborgen, aber wer sagt, Herr, ein bisschen mehr Fidesz-Supplex, ein bisschen mehr flehen, bitten, nein, das will ich nicht haben, weil dieser Glaube uns ein Minus-Kennzeichen hat. Und das ist ein Denkfehler. Das ist ein Denkfehler. Das Strahlende, das Herrliche, das Getroste, das Stabile, das scheint uns eine gute Qualität. Aber dieses verzweifelte Ringen und Nagende und Schwierige und Kämpfende, das ist auch nicht richtiger Glaube. Da muss man so ein bisschen mehr Power reinkriegen. Fidesz-Supplex von Gott ganz, 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 ganz ernst genommen. Wenn man ein bisschen durchschaut, muss man sagen, Fidesz, Triumphanz ist nachher kein Problem mehr. Meine Güte. Fidesz, Sekura durchzuziehen, wo ist die Schwierigkeit? Entscheide dich und geh's an. Aber Fidesz, Supplex ist die hohe Schule Gottes. Ist die hohe Schule Gottes. Verzweifel nicht. Bleib dran. Sag mir deine Not. Hör nicht auf. Bleib in meinem Antlitz, bleib in meinem Blick- und Sichtkontakt, denn deine Probleme sind groß. Du hast zum Ersten eine grauenvolle Verlassenheit. Eine Zustandsbeschreibung, wo Fidesz-Supplex gefordert ist, diese grauenvolle Verlassenheit. Die wird ja hier mit ganz starker Bildsprache besprochen, letztendlich sogar mit diesem einzigartigen Bild, mein Vater und meine Mutter verlassen mich. Letztes Bild für ich bin. Ich bin komplett ohne Beziehungsraum. Mehr geht nicht. Die entscheidenden Säulen, der erwachsene Mann, das ist ja eine starke Metapher, die entscheidenden Säulen meiner Personalität, die brechen mir weg. Eine grauenvolle Verlassenheit. Aber du, mein Gott, du lässt mich doch nicht los. Du lässt mich nicht los. Mitten in dieser Not der großen Verlassenheit, in diesem Gebet, leuchtet auch dieser Horizont auf. Nein, das wird Gott nicht lassen. Alle verlassen mich, aber mein Gott verlässt mich nicht. Du hast zum Zweiten natürlich eine notvolle Kompasslosigkeit. Eine notvolle Kompasslosigkeit. Er weiß einfach nicht, wie das weitergehen soll. Er steht da drin in dem ganzen Problem, Raum, das sind ja die unterschiedlichsten Welten, die wir durchschreiten und weiß nicht, wie es weitergehen soll. Wie soll ich mich entscheiden? Was ist richtig? Was ist falsch? Was ist oben? Was ist unten? Und in dieser ganzen notvollen Kompasslosigkeit kommt diese Bitte heraus, Herr, weise du mir den Weg. In dem Ganzen, wo ich nicht weiß, wo es hingehen soll, pass auf mich auf und im ganzen Drehen meiner Kompassnadel bring du mich dahin, wo du willst. Und hat eine furchtbare Erfahrung des passiven Ausgeliefertseins, wo er es empfindet, gib mich nicht preis dem Willen meiner Feinde. Diese Größen, diese Autoritäten, die da in meinem Leben auftreten, denen bin ich in gar keiner Weise gewachsen. Kennen wir das? Grauenvolle Verlassenheit, notvolle Kompasslosigkeit, passives Ausgeliefertsein. All dem geht der Glaube den durch in Fidesz-Supplex. Und Sie sagen, das ist kein Glaube? Das ist Glaube. Das ist Glaube. Und in dem Durchgehen dieses David, im Antlitz dieses Gottes, erkennen wir am Ende dieses Betens ein Stimmungsumschwung, kann man vielleicht vorsichtig sagen, indem er dann, schauen Sie nochmal rein in Ihren Bibeltext, Luther sagt, ich glaube aber doch, dass ich sehen werde die Güte des Herrn im Land der Lebendigen. Das klingt schon so ein bisschen zuversichtlich. Eigentlich ist es noch viel krasser formuliert als abgebrochener Satz. Er sagt eigentlich, wenn ich nicht vertraut hätte, dass ich Gutes zu sehen hätte im Land der Lebendigen, da hört der Satz auf. Also das ist gar nicht auszumalen, wenn ich jetzt nicht in diesem bittenden Glauben immer und immer wieder zu dir durchkommen dürfte. Und es schließt mit, Haare des Herrn, sei getrost und unverzagt und Haare des Herrn. Die einen sagen, das ist natürlich eine schöne Selbstermunterung. Haha, machen Sie mal eine Selbstermunterung, wenn Sie mitten in der Schlammstadt, da ist nichts mehr mit Selbstermunterung. Da können Sie auch Ihre ganzen positiven Sprüchlein und auch die ganzen Bibelverse vollkommen in Tonne kloppen. sondern es ist Gott, der liebevoll seinen Anspruch in das Leben dieses David mitten in seine Not hineinsetzt. Jetzt sagen sie, oh, jetzt wird es aber hier ein bisschen duster hier vorne. Wir waren doch so schön drauf mit Fides Triumphans und mit Fides Secura, aber es sind doch ganz viele hier drin mit Fides Supplex, oder? Und da glaube ich gerade. Und du glaubst gerade. Und du hältst es durch. Und das ist Glaube. Das ist Glaube. 7 bis 14 ist Glaube. Wie schließen wir? Da stand Jesus, ein Pulk von Menschen, und da taucht eine schwerkranke Frau auf und die bremste ihn ab, die hielt ihn auf. Eine wunderschöne Heilungsgeschichte wird beschrieben, wie diese Frau ihre blöde Erkrankung ihrer Blutflüssigkeit da los wird. Traumhaft beschrieben. Aber einer stand daneben, der wurde fast wahnsinnig, während Jesus sich mit dieser Frau beschäftigte. Weil er mit diesem Jesus einen ganz anderen Termin vereinbart hatte. Er hatte mit ihm vereinbart, dass Jesus tatsächlich mit ihm nach Hause geht, weil zu Hause seine todkranke Tochter liegt. Und er konnte sich mit dieser Frau, davon bin ich überzeugt, nicht sehr mitfreuen. Sondern er hat gesagt, meine Güte, du bist jetzt 12 Jahre krank. Auf einen Tag wäre es jetzt auch nicht mehr angekommen. Lass doch jetzt das zu, dass ich da mit diesem Jesus zu meinem kranken Mädchen nach Hause komme. Und dann sagte Jesus den Psalm 27 Satz. Er fasst das in einem Satz zusammen, was im Psalm 27 drin steht. Fürchte dich nicht. Glaube nur. Fürchte dich nicht. Glaube nur. Da geht's dem Mädchen noch nicht besser, oder? Und dann kommt das Personal zur Pause und kann überholen, die ist schon tot. Fürchte dich nicht. Glaube nur. Fides Triumphans vorneweg. Fides Secura zugesprochen. Fürchte dich nicht. Bleib schön bei mir. Da gehen wir jetzt gemeinsam rein. Wir gehen gemeinsam in dein Haus. Wir gehen gemeinsam in das Sterbezimmer. Wir gehen da rein. Und Fides Supplex. Flehendes, bittendes, verzweifelndes, nicht halten könnendes Glauben. Wir werden glauben die Woche, oder? Wir werden glauben die Woche. Wir sind herausgerufen zum Glauben. Wir dürfen glauben. Das werden wir tun. Und wir werden es so tun, wie es Psalm 27 uns sagt. Wir nehmen diese falsche, richtige Reihenfolge ernst. Wir sagen, mein Gott, danke, dass du mein gequältes, mühsames Herz den Schluss an den Anfang setzt. Und ich nehme es als Trost und prophetisches Statement, Fides Triumphans. Ich entscheide mich für Fides Secura, geschützter, gesicherter Glaube. Ich komme zu dir, in dein Haus, in die Gemeinschaft mit dir. Da bin ich verwurzelt. Da ist mein Fundament. Und ich weiß, Fides Supplex, bittender Glaube, das ist Marke aller Jesus-Leute aller Zeiten. Das ist die Hochschule unseres Gottes. Und der Glaubensform gehe ich weiter. Fürchte dich nicht. Glaube nur. Komm, wir beten. Wir lieben, himmlischer Vater, dein Wort. Wir lieben, Herr Jesus, die Bibel. Wir danken dir, dass durch den Heiligen Geist dieses Wort unser Halt, unser Glück, unsere Wegweisung, unser Leben ist. Und wir danken dir auch für die Worte des 27. Psalmes an diesem Sonntagvormittag. Und jetzt kennst du jeden von uns. Und du bist absolut in der Lage, in unsere aktuellen persönlichen Umstände hineinzusprechen, auch durch dieses Wort. Und wir bitten dich, dass es geschieht. Lass es diese prophetische Kraft haben, die deinem Wort innelegt. Wir bitten dich, dass wir den Trost erkennen, der darin steht, dass du das Ende an den Anfang stellst. Und wir hören das und sehen das und danken dir für diesen Horizont, der über unserem persönlichen Leben steht und der auch über dem Universalen steht. Wir beten dich darüber an. Wir danken dir von ganzem Herzen, Herr Jesus Christus, dass wir so mit dir verbunden sein dürfen, dass das gilt. Du wirst Wohnung bei uns nehmen und wir dürfen bei dir wohnen. Und das gilt, egal was läuft, egal was uns belastet. Du bist unser Schutzort, du bist unser Höherort, du bist der Ort der Freundlichkeiten, du bist der Ort der Bewahrung und du bist der Ort, wo wir schon anfangen können, dich zu loben und dir zu danken. Und da, wo diese ungeliebte Glaubensform des Bittenden, des Flehenden, des Verzweifelten, des notvollen Glaubens du uns auferlegt hast, da wollen wir das angehen durch dich. Du bist da mitten mit drin. In aller Verlassenheit, in aller Kompasslosigkeit, in allem Ausgeliefertsein. Du bist es, der uns nicht auf gar keinen Fall lässt. Und so hören wir von dir, für jeden von uns, das Wort, das du uns sagst, fürchte dich nicht, glaube nur. Das wollen wir tun, Herr. In allen Farben des Glaubens, die du uns hier mit in unser Leben hineingibst. Wir wollen dir glauben. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.